Moin moin und herzlich willkommen zu Leinwandliebe. Bevor es mit unserer heutigen Folge zum DC-Blockbuster The Suicide Squad losgeht, kommt ein kleiner Werbeblock, in dem wir euch auf ein anderes ganz besonderes Highlight aufmerksam machen wollen. Der Eventfilm 3,5 Stunden läuft am kommenden Samstag, den 7. August, im Rahmen des Themenabends 60 Jahre Mauerbau im Ersten. Außerdem ist er schon jetzt in der ARD-Mediathek verfügbar. 3,5 Stunden erzählt vom Beginn des Mauerbaus am 13. August 1961. Allerdings aus einer völlig neuen Perspektive. Der Film spielt nämlich in einem Zug, der sich gerade auf dem Weg vom Westen nach Ost-Berlin befindet, als sich die Neuigkeit unter den Fahrgästen an Bord wie ein Lauffeuer verbreitet. Da lautet die große Frage für alle natürlich, weiterfahren oder doch jetzt noch im Westen aussteigen? Denn wer bis Ost-Berlin im Zug bleibt, der wird eingemauert. Zu den Menschen an Bord gehört auch eine Familie, die an dieser Frage regelrecht zu zerbrechen droht. Die von Susanne Bormann gespielte Malice ist schließlich eine überzeugte Kommunistin und will unbedingt zurück, während ihr Mann Gerd, gespielt von Jan Krauter, ein Regimekritiker ist, der auch ganz gut damit leben könnte, jetzt im Westen zu wohnen. Weiterfahren oder aussteigen? Jeder einzelne Halt des Zuges erhöht den Druck, endlich eine Entscheidung zu treffen. Teil des Themenabends 60 Jahre Mauerbau ist auch die Dokumentation Wir Kinder der Mauer, die den Mauerbau aus der Perspektive von betroffenen Kindern und Jugendlichen zeigt. Es sind außergewöhnliche, berührende Geschichten. Familien werden auseinandergerissen, Menschen entwurzelt und Liebende getrennt. Der Eventfilm 3,5 Stunden und die Dokumentation Wir Kinder der Mauer laufen am Samstag, den 7. August um 20.15 Uhr bzw. um 21.45 Uhr im Ersten. Aber ihr könnt wie gesagt beides auch jetzt schon in der ARD-Mediathek schauen. Und jetzt kommt die reguläre Folge.
Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe von unserem Podcast Leinwandliebe. Bevor euch jetzt wundert, warum sich Sebastian heute so komisch anhört, löse ich das gleich mal auf. Ich bin Julius und ich darf heute in Vertretung von Sebastian mich mal hier als Moderator von Leinwandliebe versuchen. Und damit ich das nicht ganz alleine machen muss, habe ich mir zwei Gäste eingeladen, nämlich Christoph, unser Chefredakteur von Filmstarts. Hallo Christoph.
Hallo Julius.
Und Yves vom Moviepilot. Hallo Yves.
Freut mich hier zu sein.
Wir sind vielleicht und nett.
Ja. Also, damit ich mich hier bei meiner, weil ich glaube, der zweite oder dritte Gehversuch ist das hier, also Moderator. Ich hoffe, ich kann mich auf eure Entgegenkommen verlassen, dass ihr mich hier mit Samthandschuhen behandelt und über meine bestimmt zahlreichen Moderationsfehler gnädig hinwegschaut.
Wenn du dafür auch über meine zahlreichen DC-Fehler hinwegschaust, können wir das gerne als Deal machen.
Darauf können wir uns bestimmt einigen. Ja, und apropos DC, es geht natürlich heute auch um den neuen DC-Film, nämlich The Suicide Squad. Bevor wir aber uns um den neuen Film kümmern können und dem neuen Film widmen können, müssen wir uns erstmal noch dem vorherigen Film zuwenden. Und mich würde mal interessieren, wie ihr zu Suicide Squad von 2016 steht und allgemein zu James Gunn und seinen bisherigen Superheldenfilmen, also Guardians of the Galaxy 1 und 2.
Wer möchte anfangen?
Du.
Ich möchte anfangen, okay. Also Suicide Squad von 2016 ist für mich kein guter Film, um nicht zu sagen ziemlich schlecht, aber ich muss sagen, er hat sich langsam irgendwie zu so einem Guilty Pleasure entwickelt. Ich kann über sehr viele Sachen lachen, die ich an dem Film nicht mag, allen voran Rick Flag, This is Katana, She's Got My Back und so. Ich liebe es. Es gibt so viele Szenen, über die ich mittlerweile herzhaft lache, und obwohl ich den Film nicht mag und obwohl er auch mit zu den allerschlechtesten Filmen des DCEUs zählt, wenn er nicht der schlechteste ist. Ich finde Justice League von 2017 schlechter. Aber ich muss sagen, ich mochte in diesem Film immer Will Smith als Deadshot und ich mochte in diesem Film immer Margot Robbie als Harley Quinn. Ansonsten, ja, ich bin großer DC-Comic-Fan und da war ich schwer enttäuscht von diesem Film, und auch gerade von Jared Leto als Joker war ich wahnsinnig enttäuscht, ganz zu schweigen von Skybeam hoch 4, keine Ahnung, wie viel das war. Aber James Gunn mag ich eigentlich sehr gerne und ich mag James Gunns Guardians 2 mehr als 1. Ich weiß, damit bin ich in der Minderheit bei sehr vielen, aber ich finde Guardians 2 fühlt sich noch mehr an wie ein James Gunn-Film als wie ein Marvel-Film, weil er so ein bisschen persönlicher ist. Weil James Gunn meiner Meinung nach immer eine ganz gute Balance hinkriegt zwischen schönen Charaktermomenten und Humor, weil ich weiß nicht, wie Spoiler wir über die Guardians-Filme sprechen können, aber die sind ja schon länger draußen.
Naja, also ich glaube,
mach, was du willst.
Ja, mach, was ich will, da mach ich es einfach. Weil die Guardians-Filme sind ein paar der wenigen Filme innerhalb des MCUs, die man als Standalone-Filme gucken kann und die auch Konsequenzen haben, weil Charaktere wirklich sterben, weil der erste Groot ist tot, der zweite ist ein anderer Charakter und zweitens, ich finde den Tod von Yondu, ich finde, das ist der traurigste Tod im gesamten MCU, okay, also wir haben da viele andere Tode krass kalt gelassen, also erst recht so, ich fand's scheiße, dass Natasha Romanoff tot ist, aber ich war nicht irgendwie traurig, wie es keine Träne runterkullert, aber wenn ich zum Schluss diese Beerdigungssequenz habe, noch mit Father and Son, er weiß ganz genau, wie er bei mir alle Emotionen hervorrufen kann und deswegen, ich mag die Guardians-Filme sehr gerne und super finde ich es okay, nicht so gut wie Kick-Ass meiner Meinung nach, aber ich war sehr gespannt auf seine Interpretation von The Suicide Squad. Christoph?
Ich war betrunken.
Wie, wann, wo, bei welchem Film?
Mann, bei welchem all dieser Filme? Bei allen?
Nein, bei The Suicide, bei, nee, ohne The, ne? Bei Suicide Squad.
Ach, beim Original.
Genau, ich hab den nur bei der Deutschlandpremiere gesehen, wo ja Will Smith und die auch alle da waren. Deswegen, meine Filmstandskritik ist auch ein bisschen zu positiv in der Rückschau. Also, was ich aber immer noch, also ich habe den seit damals nicht mehr gesehen, aber wo ich jetzt immer noch dran glaube, ist, dass die Charaktereinführung die ersten 20 Minuten macht Spaß. So, und davon habe ich mich so berauschen lassen, dass ich danach irgendwie vergessen habe, dass irgendwie das Finale der letzte Dreck ist. Und die einfach unsinnigerweise irgendwas Grünes in den Himmel schießen und das alles scheiße inszeniert ist und was weiß ich. Also ich würde heute, sagen wir mal, 2 Sterne Maximum wären wahrscheinlich richtiger. Guardians 1 fand ich super, Guardians 2 auf hoher Ebene enttäuschend. Dementsprechend großer Fan von Slither. Super, habe ich auch meine Probleme mit, finde ich ein bisschen prätentiös. Da hat er irgendwie, da wollte er zu viel oder was heißt zu viel, das ist ja schon seine Art, aber das war so ein bisschen so, James Gunn macht einen James Gunn-Film, während das beim anderen eher so ein bisschen natürlicher alles kam. Ne? Slither kam eigentlich das am natürlichsten, das ist so das Rundeste.
Da gebe ich dir voll recht, bei Super prätentiös trifft es für mich auch voll bei dem. Und ich finde, so sehr ich gerade Guardians 2 gelobt habe und die Balance zwischen Drama und Comedy dort wirklich toll finde, so schlecht fand ich sie in Super, muss ich sagen. Ich finde, es hat überhaupt nicht von der Tonalität gepasst, wie er da probiert hat, hin und her zu switchen.
Genau, das ist so meine Einstellung zu James Gunn. Ich bin riesiger Fan, da habe ich auch mal irgendwie einen extra Text drüber geschrieben von PG Porn. Das ist seine Serie, ne? Webserie, wo er Pornos gedreht hat, aber mit Jugendfreigabe. Das ist sehr gut. Wenn ihr das nicht kennt, das ist bestimmt auf YouTube. Okay. Gibt es irgendwie so 6, 7 Folgen von. Yves, das ist total dein Ding, dass du das nicht kennst.
Okay.
Das wundert mich jetzt extrem.
Krass, ja, muss ich suchen. Ja. PG Porn. Okay, alles klar. PG Porn, ja.
Also ich bin, ich muss immer sagen, ich bin zwar ein großer Fan des MCU und von Marvel-Filmen allgemein, aber die Guardians-Filme waren noch nie meine Lieblingsfilme. So gern ich die auch mag und so oft ich die auch mittlerweile gesehen habe, das haben wir auch, glaube ich, ausführlich in unseren MCU-Rückschau-Podcasts drüber gesprochen, deswegen will ich da jetzt gar nicht so viel zu ausführen. Es gibt aber tatsächlich einen Teil, der mir bei den Guardians-Filmen, der für mich besser funktioniert hat, da können wir vielleicht auch später nochmal ausführlicher drüber sprechen, nämlich dieses, wie aus dieser zusammengewürfelten Truppe von Schurken und Versagern und skurrilen Figuren einfach allgemein so eine Art Ersatzfamilie wächst. Das tatsächlich finde ich bei den Guardians etwas gelungener als hier bei The Suicide Squad. Und natürlich ist der neue Suicide Squad aber um Welten besser in jeder Hinsicht als der erste, auch wenn ich den ersten tatsächlich auch immer ganz gerne geschaut habe. Also es gibt da auch noch so eine, ich weiß nicht genau, wie die heißt, ich glaube nicht Ultimate Edition, das ist, glaube ich, bei Batman wie Superman. Es gibt auf jeden Fall noch eine längere Fassung, die natürlich kein Snyder Cut ist oder kein Äquivalent zum Snyder Cut, aber da immerhin noch so ein paar wirklich fehlende Szenen wieder reingeführt werden und so ein bisschen mehr das Teambuilding und so halt einfach ein bisschen mehr Zeit eingeräumt wird. Und in der Fassung kann man sich den Film eigentlich wirklich ganz gut anschauen. Und mir macht er einfach Spaß. Also auf einem ganz anderen Niveau als jetzt der neue. Da reden wir gleich noch ausführlich drüber. Aber ich finde ihn zumindest nicht so schlecht wie viele andere.
Ja, ich habe auch diesen Extended Cut zu Hause. Ich gebe dir recht, dass ein paar Szenen da schon gefehlt haben im Kino. Aber für mich konnte das leider auch nichts mehr retten. Das war für mich so, ah, okay, nett, aber es macht das Ganze für mich auch nicht rund. Aber interessant ist, ich muss schon gleich einhaken, weil du hast gesagt, Guardians of the Galaxy hat für dich so gut funktioniert, diese obskuren Charaktere und Loser und Versager zu so einer Familie zu machen und bei The Suicide Squad nicht. Ich glaube nicht, dass The Suicide Squad das wirklich wollte. Aber dazu können wir Da können wir uns später noch.
Na, ich meine, wir können auch, also ich wollte es natürlich erstmal noch, wie an dieser Stelle üblich, dass einer von euch beiden gerne eine Synopsis zu The Suicide Squad.
Ich mach das.
Und dann tauchen wir nochmal in die Familiengeschichte gerne
so,
ein.
So, weil total deep DC. Suicide Squad heißt eigentlich Task Force X, das habe ich total gelernt. So.
Top.
Aber alle nennen die nur Suicide Squad, weil die alle sterben, immer, andauernd. Und dann müssen die immer neue holen. Sind irgendwelche Schurken, die Amanda Waller, gespielt von Viola Davis, irgendwie so aus dem Gefängnis rauspresst nach dem Motto, entweder vergammelst du da oder du eroberst irgendeine Insel und lässt dich dabei abknallen. So, und der neue Auftrag führt irgendwie, ich glaube, nach Mittel-Südamerika, würde ich jetzt mal sagen, in so einen fiktiven Staat. Da gab es einen Coup. Vorher war die Regierung irgendwie so pro USA. Jetzt weiß man nicht so genau, aber da ist noch irgendwie so eine Geheimwaffe und die wollen die wieder haben. Und deswegen wird Task Force X, aka Suicide Squad, dahin geschickt. Und mehr verraten wir nicht in diesem ersten Teil, weil, das darf Julius gleich noch ausführen, aber man muss das folgendermaßen sagen, die ersten 20 Minuten von diesem Film haben mehr Twists und Turns, sowohl als der Rest des Films, der ist dann relativ straight, als auch alle anderen DCEU-Filme zusammen. Dementsprechend, wenn wir jetzt, selbst wenn wir überhaupt nicht spoilern, was in den ersten 20 Minuten passiert, aber dann über den Rest reden, ohne da auch zu spoilern, dann kann man sich daraus so ein bisschen zusammenreimen, was vielleicht in den ersten 20 Minuten passiert. Und das wollen wir nicht. Weil wir haben das auch, also wir haben das in einer sehr, 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 sehr frühen Vorführung gesehen, wo es noch nicht mal diese Twitter-Stimmen oder Social-Stimmen gab. Also wir wussten also überhaupt nichts, als wir losgingen. Und das hat sehr, sehr geholfen, dass wir nichts wussten. Und deswegen, das wollen wir euch auch ermöglichen. Wir reden jetzt also erstmal einfach nur so allgemein, wie es irgendwie geht, wie uns der gefallen hat. Und danach reden wir weiter ohne Spoiler, aber mit diesen, wenn ihr euch sehr anstrengt, könnt ihr euch selber was zusammenreimen weiter.
Ja.
Und ich glaube dann, und am Schluss muss mir wieder jemand die Post-Credit-Szene erklären, aber das ist dann wirklich hart Spoiler, da sagen wir Bescheid.
Ja, ich muss ehrlich gesagt sagen, dass mir schon, ich glaube, der zweite Trailer zu viel suggeriert hat. Und ich sage halt auch nicht was und wann und welche Szene und so weiter, aber durch den zweiten Trailer bin ich schon so ein bisschen hellhöriger geworden und dachte mir, okay, ich glaube, ich kann, aber wie gesagt, mehr sage ich auch nicht so.
Ja, aber wenn wir jetzt mit den Andeutungen immer so weitermachen. Ja. Ich meine, ich habe mir dann direkt, nachdem ich den Film gesehen habe, die Trailer alle nochmal angeguckt. Und dann fallen einem natürlich viele, viele Sachen auf, die da machen. Aber wie gesagt.
Ja.
Am besten ist, ihr geht einfach jetzt ins Kino und wir reden danach.
Genau. Danach meldet ihr euch alle bei uns und wir quatschen nochmal in Ruhe drüber.
Ja, also ich werd mal versuchen, das mit dem, was ich mit dem Thema Familie und Zusammenwachsen halt meine, so ein bisschen auszuführen, soweit es halt eben geht, ohne zu sehr ins Spoiler-Territorium zu kommen. Also es ist ja auch nicht so bei den Guardians-Filmen, dass es jetzt wirklich eine ganz, ganz klare Ersatzfamilie ist, wo es einen Papa und eine Mama und Kinder gibt oder eine Mama und eine Mama und Kinder oder irgendwie sowas. Und es ist halt irgendwie aus diesem zusammengewürfelten Haufen wird eine Zweckgemeinschaft, die sich gegenseitig Halt geben und die sich unterstützen und die sich auch mögen, so sehr sie sich auch immer gegenseitig angiften und irgendwie auch mal in den Rücken fallen oder so. Und so ähnlich, würde ich sagen, ist die Entwicklung hier schon auch. Also es ist dann in der Hinsicht, wenn man so möchte, könnte man auf den Gedanken kommen, dass es sich hier einfach um DC's Guardians of the Galaxy handelt. Das stimmt aus vielen anderen Gründen nicht, würde ich sagen. Trotzdem ist so eine zentrale Konstellation schon ähnlich. Das ist halt also eine Gruppe von Außenseitern und Ausgestoßenen und irgendwie eher schurkischen Figuren gibt, die nach und nach so ein bisschen zusammenwachsen.
Naja, also wir reden gerade über James Gunn's Suicide Squad. Yeah. Ne? Wir müssen ja erstmal die Prios ein bisschen gerade kriegen. Yeah. Das interessiert mich Familie und Zusammenhalt. Yeah. Das ist der kränkeste, abgefahrenste, abgefuckteste, schwarzhumorigste, trockenste Superhelden-Scheiß, den man in der Geschichte der Menschheit jemals gesehen hat.
Ja, ja,
und dann können wir uns ganz am Schluss nochmal über sowas wie Familie unterhalten.
Ja, genau. Da musst du nämlich auch reingrätschen. Deswegen, also bevor wir mit Familie anfangen, und für mich, wie gesagt, da werden wir später auch drüber reden, für mich sind es so zwei unterschiedliche Paar Schuhe. Das eine ist für mich wirklich zum Schluss eine Familie. Ich meine, da gibt es sogar Papa-Mama-Figuren und so weiter. Hier ist es anders. Hier müssen die in erster Linie lernen, in irgendeiner Form ein Team zu werden und in irgendeiner Form sind sie ja eine Einheit, okay? Und deswegen, der Film erinnert mich persönlich eher an so einen schmutzigen, pulpigen 70er-Jahre-Exploitation- War-Movie mit
Men on a Mission.
Genau, Guys on a Mission-Flick, so ein bisschen Dirty Dozen. Man sieht auch, Inglourious Basterds wurde ja selber sehr inspiriert von The Dirty Dozen, davon sehe ich ein bisschen drin. Ich habe tatsächlich auch ein paar Tarantino-eske Inspirationen in dem Film gesehen. Er ist saubrutal, das dürfte viele freuen. Ich meine, das ist kein Spoiler, er wurde angekündigt als R-Rated, es gibt einen Red Band Trailer, also natürlich ist er R-Rated. Ich war trotzdem überrascht, was er
ja, so aber Deadpool ist auch R-Rated.
Ja, genau, deswegen war ich sehr positiv überrascht, wie viel er sich tatsächlich traut. Ist halt auch so spannend, weil die meisten dieser DC-Comics, die sind sehr blutig, ne? Also gerade in den Comics geht es ja teilweise saumäßig zur Sache. Und das sieht man immer auf der Leinwand nicht so wirklich, weil es muss massentauglicher sein und so weiter. Der Film hat mir relativ früh signalisiert, ne, wir scheißen drauf und wir zeigen euch das, warum ihr hier seid. Und gleichzeitig fand ich die Charaktere spannend, haben mir sehr viel Spaß gemacht, das Zusammenspiel hat mir Spaß gemacht, die Action hat mir sehr, sehr gut gefallen. Und da bin ich ja sehr häufiger kritisch, weil gerade in den meisten MCU-Filmen wird entweder sehr viel rumgeschnitten. Das heißt, in den Filmen, in denen es eigentlich grounded sein kann und in denen man coole Action haben kann, wie Captain America The Winter Soldier, erkennt man trotzdem nicht wirklich, was passiert, weil irgendwie 40 Cuts sind, wenn sich Bucky und Steve prügeln. Hier gab es wirklich lange Takes, coole Action meiner Meinung nach. Gibt es CGI? Natürlich gibt es auch CGI. Natürlich gibt es auch große, kolossale CGI-Sequenzen, aber das sind nicht so die Szenen, an die ich mich zwingend am meisten erinnere. Und ja, deswegen hat mir dieser Mix sehr gut gefallen aus, er hat schon sehr richtig gesagt, Christoph, Guys on a Mission Flick, gutem Humor, auch bissigem Humor, der sich auch wirklich was traut, diesem Interspiel zwischen diesen Figuren und ja, auch ein bisschen sentimentalen Sequenzen, die für mich nicht wirklich deplatziert waren dann, als sie kamen. Aber es gab eine Zeit, es gab eine Zeit für Gags. Das ist auch, was mich sehr häufig an Superheldenfilmen stört, erst recht in letzter Zeit. Gerade im MCU, ich komme jetzt rüber wie ein MCU-Basher, was nicht der Fall ist. Aber was mich häufig stört, ist, wir haben jedes Mal, wenn das MCU eine Chance hat, einen coolen Charaktermoment zu haben oder einen Gag zu reißen, in 8 von 10 Fällen entscheiden sie sich für einen Gag. Ich erinnere gerne an die Szene, wo Doctor Strange das erste Mal den Gegner trifft. Und es ist so eine epische Sequenz. Und dann wird irgendwie 5-mal ein Gag darüber gemacht, dass er Doctor Strange heißt. So Mr. Doctor, Dr. Mister. Und ich an sich kein schlechter Gag, aber total deplatziert an der falschen Stelle. Hier, finde ich, wird wesentlich besser damit umgegangen. Und wenn man diese Gags zwischen all diesem Blut und Carnage und was weiß ich, was man da noch alles so hat, dann passt es auch wesentlich besser in diese Welt rein.
Ja, die passen sowieso zusammen. Also der Humor ist einfach abgrundtief böse und die Welt ist abgrundtief böse und die Action ist abgrundtief böse. Mit der Ausnahme des Finals, da hat er dann ein bisschen mehr Spaß.
Ja.
Aber er hat auch richtig Spaß und das ist saugeil inszeniert, was ich bei James Gunn überhaupt nicht erwartet hätte, weil das kann er nicht immer so gut. Mhm. Das Finale in Guardians of the Galaxy 1 ist zum Vergessen. Es stürzt mal wieder irgendwas aus dem Himmel ab. Ja, so what? Da ist der Tod von deinem Heini da viel interessanter doch. Wer ist er?
Yondu. Zu früh, immer noch zu früh, um ihn nur ein Heini zu nennen, okay?
Ich nenne alle Leute, die in Comic-Verfilmung mitspielen, Heinis. Da musst du nicht dran gehen.
Okay. Ja, aber. Ich war generell ein großer Fan davon, wie viel in Kamera ist. Also, wenn man eine Möglichkeit hatte, uns ein tolles Set zu zeigen oder ein tolles Setpiece oder einfach nur CGI-Gedöns, hat man eher aufs Erste gesetzt. Und genau das will ich sehen in diesem Film. Und deswegen hat dieser Film auch so ein bisschen, ich bin mittlerweile auch so ein bisschen übersättigt, was vieles angeht in diesem Genre. Deswegen hat dieser Film für mich echt notwendige, frische Luft in dieses Franchise, in das DCU geblasen, aber auch generell ins Comic-Genre. Und ich muss sagen, in letzter Zeit gewinnt mich DC häufiger als Marvel, weil sie sich in einer ganz anderen Richtung Sachen trauen können. Sie müssen diese DCU-Kontinuität nicht zu ernst nehmen, was wir allein sehen, wenn wir sowas wie Aquaman und Shazam und Wonder Woman uns angucken, die stehen eh auf eigenen Füßen eher. Aber wenn sie Bock haben, machen sie dann ihren Snyder-Cut, der also sehr an alles anknüpft. Dann dürfen sie sich auch mal austoben mit was, was gar nichts damit zu tun hat, wie Joker. Und egal, wie man zu den einzelnen Filmen steht, sie stechen für mich eher alle heraus als Einzelfilme und nicht so wie eine Serie auf der Kinoleinwand. Und das mag ich eigentlich ganz gerne.
Ja, ist ja bei DC, die haben ja angefangen mit diesem, bei uns steht die Vision des Regisseurs im Vordergrund. Mhm. Ich glaube, das hätten die gerne sehr schnell aufgegeben, aber dann ist irgendwie alles den Bach runtergegangen. Und jetzt mittlerweile stehen die da einfach, die hatten zwar Mega-Hits wie Joker, Selbst Suicide Squad war finanziell okay. Mhm. Aber die stehen einfach so sehr kreativ mit dem Rücken zur Wand, dass wenn da irgendwie ein Regisseur in den Raum kommt und sagt, übrigens, ich habe schon zwei Mega-Hits gedreht, jetzt will ich für euch einen Superheldenfilm drehen, dann sagen die hier, nimm unser Geld, mach, was du willst, wir haben eh keine Ahnung von gar nichts, das wird schon hoffentlich, und dann beten die nur noch.
Und das ist toll.
Und das ist
toll. Das ist toll.
Das kann völlig in die Hose gehen, aber es kann auch nur so sowas wie Suicide Squad rauskommen. Mhm. Weil wenn da auch nur irgendein Studioverantwortlicher mitgeredet hätte bei diesem Film, dann wäre der nicht so umgesetzt worden, wie er jetzt umgesetzt wurde.
Also ich glaube, wir drei sind uns zumindest schon mal einig, das ist ganz egal, wie man den Film so findet, er ist definitiv ein Unikat, oder?
Ja, da sind wir uns auf jeden Fall einig. Aber ich merke schon, das ist erstaunlich. Ich werde hier heute so ein bisschen in die Rolle des Mahners oder des Bremsers gedrängt. Dabei finde ich den Film eigentlich gar nicht schlecht, ganz im Gegenteil. Und trotzdem, also ich finde, man hat es auch gemerkt in der Hinsicht, dass James Gunn hier die komplette Freiheit hatte, dass sich da durchaus im Mittelteil eben auch so ein paar kleinere Schwächen eingeschlichen haben, wo finde ich, so ein bisschen der Feinschliff gefehlt hat oder wo vielleicht jemand gefehlt hat, der sagt, hey James, können wir das nicht vielleicht auch anders machen oder so.
Ja, also da sind ja die Warner-Verantwortlichen auch bekannt dafür, für ihren falschen oder Feinschliff.
Nein, ich meine nur, es ist halt so, also ich weiß nicht, vielleicht wollte es James gar noch ganz genau so haben oder so, keine Ahnung. Also es gibt dann einfach ein bisschen zu viele Nebenhandlungsstränge mir in der Mitte. Es gab ein bisschen zu viele Figuren, die dann in der Mitte alle noch ihre Szenen bekommen mussten, und dadurch wird dann einfach dieses wahnsinnige und unfassbar geniale Tempo, was er halt am Anfang da vorgelegt hat, dann einfach natürlich notgedrungen so ein bisschen ausgebremst, aber auch das ist höchstens eine kleine Schwäche, die sich da zeigt.
Ja, also ich mochte tatsächlich auch die Mitte ganz gern. Ich mochte auch die ruhigen Momente tatsächlich mit den Figuren. Ich meine, man sieht im Trailer, deswegen, ich achte mal darauf, alles, was ich sage, was irgendwie plotbezogen ist, etwas, was man auch im Trailer sieht, damit ich ganz auf Nummer sicher gehe. Man sieht im Trailer eine Szene, wo die Party machen oder wo sie einen Drink heben. Sieht man, dass es ein paar Charaktere machen. Ich fand diese Szene überraschend charmant. Das war so ein Moment, den ich auch ein bisschen gebraucht habe, weil ich mag dieses Over the Top, ich mag ganz klar dieses sehr drübermäßige, wenn die so komplett ausrasten, auch mit der Brutalität und so weiter, fand ich alles Wahnsinn. Aber ich brauche auch so ein paar dieser Momente. Ich fand die eigentlich überraschend gut, weil ich erinnere mich dann immer so ein bisschen zurück an den ersten Suicide Squad. Der Film hatte, ich weiß nicht, wie lang der Film geht. Der geht, glaube ich, etwa so 2 Stunden 20. Ich gehe davon mal aus. Und erst gegen Ende des Films gab es eine einzige Szene, wo die alle in einer Bar gehockt haben und sich mal kurz unterhalten haben. Ich so, stimmt. Jetzt sehe ich diese Figuren das allererste Mal auf einem Haufen und sie sprechen mal ein bisschen miteinander. Und ich habe auch das Gefühl, dass sich das selber der Regisseur oder vielleicht Drehbuchautor oder das Studio dachte, fuck, die hatten ja gar kein Charakterbild. Deswegen packen wir die kurz vor der Endschlacht in der Bar und lassen die mal ein bisschen über ihre Gefühle quatschen. Und selbst das war so nach dem Motto, ja, das bin übrigens ich und das habe ich in meiner Vergangenheit gemacht und so läuft das bei mir. In James Gunn's The Suicide Squad gab es genau ein oder zwei Dialogzeilen, die für mich ein bisschen zu expositionslastig waren, was die Vergangenheit von Figuren anging. Ansonsten fand ich das eher organisch und die Chemie auch organisch. Vielleicht lag es auch daran, dass die sich ein bisschen auch gegenseitig mehr auf die Nüsse gegangen sind, als ich mir das das habe ich mir schon in Suicide Squad gewünscht. Im originalen Suicide Squad sagen die alle 2 Sekunden, das sagen die sogar im Trailer, sagen die im Film, alle 2 Sekunden, we're the bad guys. Ich so, seid ihr das wirklich? So, seid ihr das wirklich? Weil waren sie nicht? Sie waren eigentlich die Helden von Sekunde 1 und hätten sie nicht diese Wanted-Schilder oder ihre Dog-Tags und so weiter, wäre ich nie auf die Idee gekommen, dass das bad guys sind. Will Smith war der Held in der ersten Szene. Und hier hatte ich schon eher das Gefühl, ja, das sind Knackis. Das sind Leute, die saßen, die haben alle Mist gebaut und so benehmen die sich auch gegenüber einander. Und das fand ich wesentlich besser gelöst in diesem Film.
Ja, genau. Das ist ja diese typische Man on a Mission-Dramaturgie. Am Anfang krasse Action-Szene und dann sind sie halt im feindlichen Gebiet und dann müssen sie sich erstmal wieder zusammensammeln, irgendwie neue Verbündete suchen, irgendwie von A nach B kommen. Das ist klassisch. Das Einzige, was mir dazu fiel, war, dass ausgerechnet Harley Quinn diejenige ist, die den größten eigenen Arc bekommt. Was jetzt für dich als Harley Quinn-Fanboy Nummer 1 bestimmt ganz toll war. Aber für mich, der jetzt einfach mal Bock darauf hatte, mit diesen ganzen neuen Typen Zeit zu verbringen, habe ich gesagt, ja, Ali hat nichts Neues in diesem Film. Ich wollte die anderen sehen.
Da muss ich gerade reingrätschen, das ist ganz witzig, weil ich habe ja mein Review schon aufgenommen und ich habe das, was mit Harley passiert, eher als Sidequest bezeichnet. Für mich war Harley gar nicht Scene-Stealer, so überhaupt nicht. Ich fand ihre Szenen nett und wie gesagt, wir müssen immer so vorsichtig sein, was wir sagen, aber ich fand Harleys Arc im Film vollkommen in Ordnung. Sie war für mich nicht Scene-Stealer, sie war für mich auch nicht Hauptfigur.
Nein, aber alle anderen haben ja zusammen den Arc. Sie ist die Einzige, die einen eigenen hat. Und den hätte ich nun überhaupt nicht gebraucht, weil ich hätte lieber die anderen Typen noch mehr zusammen gesehen.
Stimmt, gebe ich dir irgendwie recht. Aber ich habe auch gehört, dass das die eine Forderung war, dass man Harley Quinn in den Film reinbringt. Und ich glaube, wenn sie die ganze Zeit unterwegs mit diesen neuen Figuren gewesen wäre, hätte sie die Show gestohlen, weil man sie kennt und weil sie schon etabliert ist und weil sie ein Liebling aus den Comics ist. Da fand ich es dann schon cooler, dass man zwar Harley-Story hat, aber dass man uns dann jedes Mal, wenn man uns diese verrückten neuen Figuren zeigt, dass man die auch untereinander interagieren lässt, das hat mir ja richtig gut gefallen. Aber ich verstehe schon dein Problem, dass wenn man zu ihr schneidet, das nicht ganz so cool ist, wie wenn man mit diesen anderen verrückten Figuren unterwegs ist. Da gebe ich auch tatsächlich recht. Letztendlich hatte ich dann doch Spaß, weil sie war schon Teil von einer ziemlich coolen Actionsequenz, an die ich mich dann auch gern zurückerinnere. Aber ja, wir machen auch generell eher die neuen Figuren Spaß. Und ich glaube, James Gunn machen sie auch Spaß. Und deswegen hat er auch nicht krampfhaft probiert, Harley damit reinzuwürfeln, weil sie zu etabliert ist. Sie ist zwar ein Underdog in der Welt von DC, aber sie ist kein Underdog für uns, wenn das irgendwie Sinn ergibt.
Ja, auf jeden Fall ist sie kein Underdog von dem DCU.
Ja, vom Fandom ist sie kein Underdog. Also sie ist ein krass beliebter Charakter seit Batman The Animated Series. Und seitdem ist, also ich habe jetzt sogar gehört, in der Liste der Beliebtheit von DC-Charakteren ist sie mittlerweile in den Top 4. Also genauso wie Batman, Superman, Wonder Woman sind die großen drei. Und sie kommt dann irgendwie direkt danach schon mittlerweile, was krass ist. Deswegen, ja, sie ist ein krass etablierter DC-Charakter. Und dann hast du halt auf der anderen Seite was einen sprechenden Hai. So. Und ja, da bin ich auch ein größerer Fan davon gewesen, was man aus denen rausholt. Und teilweise, dass Charaktere, die in den Comics so kacke sind, dass James Gunn sie sich ja speziell rausgesucht hat, weil sie so kacke sind. Und dass er denen dann doch so einen Anstrich gegeben hat, wo ich sage, wow, meine Güte, ich mag jetzt einen Charakter, der eigentlich immer Mist war. Respekt, aber das ist auch seine Stärke. Und ich spreche ja so häufig darüber, dass ich kein Fan davon bin, wenn man etablierte Figuren nimmt, die ich wirklich mag und an denen mir auch was liegt, und man sie so darstellt, wie ich einfach keinen Bock mehr drauf habe. Dass ich sage, ihr nehmt jetzt eine etablierte Figur und macht sie kaputt. Nehmt Figuren, die komplett obskur sind, da ist es eh allen Menschen der Welt egal, was ihr aus ihnen macht. Und ich finde, da ist eh wesentlich mehr Potenzial drin, die mal ins Rampenlicht zu schieben. Und ich finde, es ist diesem Film echt gut gelungen.
Ja, jetzt haben wir schon so viel über die Figuren gesprochen. Und ich glaube, diese Frage können wir auf jeden Fall auch noch in unserem spoilerfreien Teil hier beantworten. Welche war denn eure liebste neue Figur? Und gab es eine Figur im ersten Film, die ihr gerne wiedergesehen hättet, die aber nicht dabei ist?
Nö.
Tatsächlich gab es eine Figur, die ich mir schon irgendwie gewünscht hätte, weil sie so wenig Screentime bekommen hat im ersten Teil und ich das Kostüm ziemlich cool finde und sogar Fan der Vorlage bin, und das ist Killer Croc. Wenn man den irgendwie, aber gleichzeitig haben wir jetzt King Shark und ich glaube, ja, die beiden wären sich zu ähnlich gewesen, deswegen verstehe ich es, weil das wissen wir aus beiden Trailern, beide essen Menschen. So. Und aber
und der liebste Neuzugang?
Lieblingsfiguren sind zwei für mich. Es ist King Shark, es war mir klar, dass ich den lieben würde. Und tatsächlich Ratcatcher 2. Ratcatcher 2 ist für mich eine richtige Entdeckung gewesen.
Ja. Und bei dir, Christoph?
Wiesel.
Ja, okay. Den wollte ich auch nennen.
Da ist schon Wiesel, das hat irgendwie in seiner Vergangenheit irgendwie ganz viele Kinder umgebracht.
27 Kinder gegessen. Ja.
Also irgendwie so ein massenmordendes Wiesel, dessen Augen irgendwie in alle Richtungen davon gehen. Das ist nicht einfach nur schielen. Das ist wie bei diesen Spielzeugen, die so Augen haben, so Kulleraugen oder so, das geht in alle Richtungen weg. Natürlich gespielt sehr von schön. Sean Gunn.
Ja, yeah.
Den Bruder des Regisseurs.
Er musste sehr viel Character Acting machen dafür.
Ja, naja. Traum.
So, und die letzte Frage, die mich jetzt noch interessieren würde, bevor wir
Wolltest du deine eigenen Fragen jetzt gar nicht?
Ach so, ja, doch, ja, stimmt, wie ich sag bei dir auch. Ja, bei mir, dann sage ich jetzt Peacemaker, damit wir uns nicht alle, damit wir nicht dieselben Figuren alle sagen. Ich bin natürlich genauso auch ein Riesenfan von King Shark und Weasel gewesen. Peacemaker hat auch einige der allerbesten Gags und wir haben ja gerade beim Fast and Furious Podcast erst drüber gesprochen, wie langweilig John Cena sein kann, wenn die Figur auch langweilig ist und er da nichts rausholen kann mit seinem Charme und mit seiner Präsenz und hier Peacemaker ist halt wirklich das komplette Gegenteil zu Jacob Toretto aus Fast and Furious 9 und hat einige der lustigsten und besten und großartigsten Szenen überhaupt.
Er ist ja das personifizierte Amerika. Also einfach immer so irgendwie immer auf der Seite des Gerechten und Guten, egal ob das stimmt oder nicht, und einfach alles platt machen.
Er hat sich ja selbst beschrieben, also der Charakter wurde ja beschrieben als eine Arschloch-Version von Captain America und das trifft's. Also es ist halt, ja, wenn Captain America ein absolutes Arschloch wäre, hätten wir Peacemaker. Ich finde, er rockt das auch ziemlich gut und es ist ganz witzig, dass ihr jetzt gerade den Fast and Furious-Vergleich angebracht habt, weil ich habe den Film erst gestern gesehen und ich fand John Cena unfassbar langweilig, das gebe ich so recht, und ich hatte auch ein paar Bedenken, wie gut oder schlecht er sein würde in der Rolle, aber gibt dem Typen gutes Drehbuch und er macht was draus. Und was man erneut im Film lassen muss, was ich generell bei DC mehr mag als bei Marvel, die rocken ihre Kostüme, okay? Es ist ganz egal, wie blöd und lächerlich das Kostüm aussieht. Bei DC sagen sie, die kriegen ihre Kostüme. Die haben Jason Momoa in seine kackgrünen Hosen gepackt und sein goldenes Oberteil gegeben. Und hier packen sie den einen Typen in das Polkadot-Kostüm. Und ich so, danke, Respekt, ihr schämt euch nicht für eure Kostüme. Ich meine, Wanda ist vor WandaVision 4 Filme lang in einem Trenchcoat rumgelaufen, das war ihr Superheldenkostüm. So, nee, hier bei DC gibt man sich Mühe, ob Shazam sein Outfit kriegt und alle, niemand hat gelacht im Kino, alle meinten, yes, so sieht er aus. Und das find ich ganz cool.
So, was mich jetzt noch interessieren würde, ist, bevor wir zum etwas spoilerigen Teil dann überschwenken, nochmal zurück zum Thema Gewalt. Wir haben ja schon gesagt, das ist wirklich überraschend brutal und blutig auswählt. Habt ihr denn oder glaubt ihr denn, dass das so ähnlich vielleicht wie bei Joker wieder für so eine Art Kontroverse auslösen könnte oder dass das irgendwie die finanziellen Aussichten des Films schwächt? Weil es gibt ja gerade in den USA...
Hat er bei Joker auch nicht.
Nö. Genau, ich weiß. Aber es gibt ja gerade in den USA auch irgendwie so ein tatsächlich auch nochmal so einen Unterschied, ob das jetzt ein R-Rating ist, weil einmal Fuck gesagt wird oder weil es halt wirklich ein hartes R-Rating ist, wo halt wirklich mit blutiger Gewalt und sowas. Oder wie seht ihr das?
Ich verstehe nicht, was du meinst.
Ob das den, finanziellen Erfolg schaden wird des Films?
Ja, genau.
Was heißt Unterschied?
Er meint, dass es nochmal einen Unterschied gibt, wenn einer mal... Ein Fuck ist ja sogar erlaubt im PG.
Das zwei heißt, darfst du nicht.
Zwei Fucks nicht sagen. Und wenn dein Fuck sich nicht tatsächlich auf den Akt des Geschlechtsverkehrs bezieht, sondern ein Synonym für Scheiße ist, dann ist es erlaubt. So, deswegen, ich glaube nicht, ich glaube, es hängt mit allem zusammen, erneut mit Word of Mouth und so weiter. Ich meine, wir sehen gerade, wie hart Black Widow in der zweiten Woche abstürzt, was krass ist, so gerade fürs MCU und Scarlett Johansson und Natasha Romanoff, ein Charakter, den wir ganz lange haben und so weiter, kriegt erstmals ihren eigenen Film, stürzt hart ab. Ich würde mir vorstellen, dass bei James Gunn's The Suicide Squad es das Gegenteil sein wird. Ich glaube, die Word of Mouth Publicity zu dem Film wird recht positiv sein. Und gleichzeitig ist diese Gewalt, ich meine, viele hatten bei Joker, haben auch so, ich fand die ganzen Gespräche rund um die Brutalität an dem Film, ich fand sie blöd, ehrlich gesagt, dass man sagt, ja, oh Gott, das ist ein brutaler Film, also wird es jetzt brutale Realität geben und so weiter. Das ist das gleiche Argument bei Videospielen, ich finde diese ganze Debatte immer blöd, ehrlich gesagt. Aber hier in dem Fall ist sie ja so drüber, die erinnert eher an Gewalt von Kill Bill. Die erinnert ja, also eher Tarantino, an Gewalt, ne? Von Inglourious Basterds und so weiter. Das heißt, selbst die Gewalt ist so cartoony, aber gleichzeitig so kreativ und drüber. Sie ist die Gewalt, die ich mir in Deadpool gewünscht hätte und nicht bekommen habe. Sondern in Deadpool gab es so ein, zwei Szenen, wo diese böse Lache aus einem herauskommt und sagt, hohohoho, und sich an den Mund fasst. Das hatte ich hier häufiger.
So. Ja, vor allem, ich glaube, wir haben mittlerweile einfach so eine Schwemme an Superheldenfilmen. Ja. Du musst einfach sagen, was will ich machen? Und dann musst du es auch wirklich machen.
Ja.
Und das wird dir am Ende den finanziellen Erfolg sichern. Wenn du immer sagst, wir bleiben genau in der Mitte und gehen einmal ein bisschen einen Schritt nach links und einmal einen Schritt nach rechts, haben die Leute keinen Bock mehr drüber. Wenn du sagst, ich will jetzt mal einen Superheldenfilm in die Richtung machen, dann mach auch.
Ja, committe.
Voll ja. Kanne. Und mehr committen als dieser Film kann man sich in die Richtung. Und das heißt, diejenigen, die da irgendwas mit anfangen können, die werden halt auch direkt begeistert sein.
Ja.
Und die anderen, die hätten es auch scheiße gefunden, wenn er nur halb so viel gemacht hätte.
Genau. Also da gebe ich komplett recht. Der Film, glaube ich, spricht sein Zielpublikum perfekt an. Und das muss man einfach, kenn deine Zielgruppe, kenn dein Publikum. Und das ist normalerweise schon die halbe Miete. Das heißt, es würde mich krass wundern, wenn dieser Film jetzt hart floppen würde. Würde mich schwer wundern.
Nee, das
Also
glaube
erst
ich nicht.
recht nach dem ersten Wochenende, wenn Leute drin sind und sich so ein bisschen verbreitet, was der Film tatsächlich kann und so weiter.
Naja, also was heißt, das lässt sich momentan einfach unglaublich schwer
Ja,
sagen.
klar, ja,
Der Film
Momo.
kommt zum Start auf HBO, am nächsten Tag
Ja.
hast du ihn auf 30 GB in 4K, schieß mich tot, wenn du den klauen willst.
Ja, die.
Und deswegen wird er am zweiten Wochenende abschmieren.
Da hast
Und
du
das
auch
ist
recht.
doppelt schade, weil wie der Joker wäre das hier eigentlich ein Film für Word of Mouth.
Genau.
Aber es wird halt, das ist halt das Doofe an der momentanen Situation, wenn du ein super
Ja.
hohes Interesse für einen Film erzeugst, das richtig hoch ist, dann werden die Leute ihn klauen und nicht bis nächste Woche warten.
Das stimmt, da hast du recht. Wie gesagt, wenn es eine andere Lage gerade wäre auf der Welt und so weiter, glaube ich, wäre das Ding ein krasser Kassenschlager. Und es hat sich ja eh in den letzten Jahren auch ein bisschen herauskristallisiert, dass das einem Film nicht zwingend schadet, einem Superheldenfilm, wenn er sich ein bisschen mehr traut. Ich meine, Logan hat richtig gut funktioniert und Logan war nur möglich wegen Deadpool. Und ja, ich glaube, wenn es mehr in die Richtung geht, in diesen Caped Flicks, wie man so schön sagt, bin ich dabei. Bin ich sehr dabei, weil dann haben wir endlich mal wieder richtig, richtig frischen Film. Ich kann sehr viel von dem Einheitsbrei selber nicht mehr sehen. Und das sag ich, denn selbst die Hefte, auf denen das basieren mag.
Nee, das kann man ja machen.
Ja.
MCU macht so
Ja, genau.
Familienabenteuer mit jetzt mal hier mal ein Genre, da mal ein Genre.
Ja.
Und dann brauchen aber DC und Fox oder was es sonst noch alles gibt, die brauchen das ja nicht auch noch machen.
Genau.
Wollen wir denn jetzt schon mal jeder unsere Wertung loswerden, bevor wir dann zu einem etwas mehr verraten über den Film? Ich denke, das ist vielleicht ganz gut, ne? Christoph, willst du mal anfangen?
Ja, ich habe ja auch die Filmstartskritik geschrieben, die ist jetzt bestimmt schon online. Während wir aufnehmen noch nicht, aber wenn das ausgestrahlt wird, ist sie online. Also ich gebe 4,5 Sterne. Eine knappe 4,5 Sterne, aber dann am Ende doch verdient. Die ersten 20 Minuten und die letzten 20 Minuten sind der absolute Hammer. Und alles dazwischen ist sehr gut. Da gibt es ein paar Mini-Hänger, aber insgesamt die Figuren sind stark. Es gibt zwischendurch extrem böse Szenen. Wir haben noch gar nicht über all das gesprochen, was im Büro von Amanda Waller passiert. Das fand ich einfach, das ist Stromberg auf Steroiden und es ist einfach saulustig. Und dementsprechend viele neue geile Charaktere, die ich gerne wiedersehen will. Deswegen 4,5 Sterne. Und auf jeden Fall, also wenn man irgendwie was mit so einem düsteren, oder was heißt düsteren, aber mit so bisschen heftigeren, krasseren Comic-Sachen anfangen kann, dann kommt man da nicht drum rum.
Ja, schließe mich an. Also alles, was er gerade gesagt hat, unterschreibe ich genauso. 4,5 Sterne auch von mir. Krass, ich darf eine Filmstartswertung geben. Wie cool ist das denn? ich fand den auch super. Es gibt immer hier und da ein paar kleine Makel. Deswegen, ich glaube, die 5 ziehe ich wirklich nur raus, weil in Einzelfällen, das darf man nicht zu häufig machen. Aber trotzdem, ich fand den Film wundervoll. Es ist für mich bis dato, und ich habe dafür, dass dieses Jahr so ist, wie es ist, habe ich schon einige Blockbuster gesehen. Und das ist bis dato mein Lieblingsblockbuster des Jahres. Und er könnte locker auch am Ende, je nachdem, wie viele Filme ich tatsächlich zu sehen kriege, aber der könnte am Ende des Jahres auf so einer Lieblingsfilmliste des Jahres landen und ich würde mich nicht für schämen.
Ja, das hat er die Chance. Ich hab schon 5 Sterne Blockbuster gesehen, aber darüber dürfen wir an dieser Stelle nicht reden.
Von diesem Jahr?
Ja, aber
Okay,
nicht, keine
gut.
Nachfragen. Ich
Okay,
darf
gut, okay,
nicht
gut. Nein,
sagen.
nein, nein, ich wollte nur fragen, ob es in diesem Jahr schon war. Das war alles, was ich gefragt habe.
Es war in diesem Jahr.
Okay, gut.
Ja, also ich denke auch, dass der tatsächlich am Ende des Jahres auf meiner Lieblingsfilmeliste landen wird, aber da kommt jetzt ein großes Aber, das hört man ja schon. Ich würde tatsächlich nur 4 Sterne geben, was natürlich, das hört sich jetzt so
Wie
an, es hört
warst
sich
du
jetzt auch
es?
schon die ganze Zeit so angehört, als würde ich irgendwie den Film viel, viel negativer finden als ihr. Das ist natürlich überhaupt nicht der Fall. Aber tatsächlich wiegen für mich einige kleinere Schwächen dann doch ein bisschen schwerer. Keine Ahnung, ich bin auch mal sehr gespannt. Ich werde mir auf jeden Fall noch ein zweites Mal im Kino anschauen. Hoffentlich werde ich das schaffen. Und da bin ich schon sehr gespannt, wie er mir dann gefällt. Aber jetzt, Christoph, jetzt erteile ich dir noch mal ganz offiziell das Wort. Erzähl doch mal von dieser ganzen Bürosache, die du gerade schon so schön als Stromberg auf Steroiden beschrieben hast.
Naja, vor allen Dingen, was man da, also es gibt da viele sehr, sehr schwarzhumorige kleine Büromomente. Also Amanda Wallers, Analysten und Sekretärinnen und was weiß ich, was da alles rumläuft, das ist quasi wie The Office. Das sind alles so stinknormal gekleidete Nerds und Büro, also Leute, wie sie halt im Büro rumlaufen, in Fernsehserien, ne? Und wo Eve das vorhin schon gesagt hat, dass es im ganzen Film nur ein oder zwei Sätze gibt, die zu sehr erklärend und hintergrunderklärend sind. Sie haben einen fantastischen Weg gefunden, um die ganzen Hintergründe der Suicide Squads zu erklären. Es ist einfach so super, weil am Anfang gehen die Analysten da bei Task Force X alle diese Akten durch von den einzelnen Suicide Squad-Mitgliedern und das sieht erstmal sehr langweilig aus, weil dann wird immer erklärt, was sie können und wo die herkommen. Und man denkt sich schon so, ach du Scheiße, jetzt basteln die da irgendwie am perfekten Team zusammen und wer zusammenpasst und wer nicht und Und was dann kommt halt raus, nee, die machen da einen Office-Pool und wetten darüber, wer von denen zuerst abkratzt. Ja, und das passt einfach, du hast halt super schnell hast du alles erklärt, was du erklären musst. Und du nimmst aber einen Gag dazu, der genau in diese Welt und genau in diesen Humor reinpasst. Und Win-Win.
Ja, mich hat diese Szene, ich weiß nicht, wie es euch geht, mich hat diese Szene sowas von an Cabin in the Woods erinnert, wenn ihr den Film kennt.
Ja, da gab es ja, das stimmt, das hat sowas, diese Verknüpfung von so abgefahren übernatürlichem mit dieser Büroalltag.
Genau. Und dass die halt auch mal Spaß haben wollen, weil normalerweise sind in diesen Filmen diese Bürocharaktere immer nur da für Exposition und so weiter und hey, wir haben einen Satelliten von rechts und eine Rakete von links und blablabla. Normalerweise sind die dafür da. Und in diesem Film waren die so wie bei Cabin in the Woods. Die waren wirklich so ein bisschen ausgearbeitet. Selbst die kleinsten Figuren, an die erinnert man sich. Und das finde ich immer ziemlich stark. Und da wir schon über Amanda Waller gesprochen haben, ich glaube, sie hatte weniger Screentime als in Teil 1, aber dafür war sie in diesem Film auch wesentlich authentischer umgesetzt als in Teil 1, weil in diesem Film fand ich sie richtig diabolisch. Und so muss sie auch sein. Und Viola Davis, die killt es. Die killt die Rolle. Die war super. Die war so gut in dieser Rolle. Und wie gesagt, das sieht man ja häufiger, Screentime ist halt nicht alles. Du kannst, Kevin Spacey spielt, glaube ich, 7 Minuten mit in 7 und hat dann am Ende den Film irgendwie gestohlen. Und sie spielt, ich sage jetzt nicht, dass sie ganz, ganz wenig mitspielt, aber sie spielt weniger mit als in Teil 1. Und sie ist großartig im Film.
Ja. Ich hab sie, als ich sie mal interviewt habe, habe ich ihr irgendeine völlig bescheuerte Frage gestellt. Und da hat sie mich auch so angeguckt. Also, wenn sie von irgendwas genervt und angekotzt ist, dann kann sie das schon sehr, sehr gut rüberbringen. Und das ist in diesem Film auch so. Und ihre ganzen Handlanger da, die spielen ja dann tatsächlich noch eine echt wichtige Rolle im Film und kriegen richtig Agency, was man so auch noch nicht erlebt hat. Also, das war schon ziemlich amüsant.
Ich weiß nicht, also ich habe, mir ging es tatsächlich ein bisschen so, dass ich sie in Teil 1 fast noch diabolischer und besser fand, weil sie da einfach noch ein bisschen mehr Badass ist. Und hier, ohne jetzt zu viel zu verraten, wird ihre Aura halt so ein bisschen angekratzt durch eine spätere Entwicklung. Und das hat mich ein bisschen gestört, muss ich sagen. Und außerdem, was mir auch negativ irgendwie aufgestoßen ist, dass dieser ganze Handlungsstrang mit ihr und ihren Bürohengsten und Stuten, dass der halt irgendwie komplett verschwindet aus dem Film so zwischendrin. Das ist auch wieder sowas, das ist so. Es stört einen eigentlich nicht wirklich, aber ich habe so dann im Nachhinein, habe ich so irgendwie drüber nachgedacht, keine Ahnung, irgendwie beim Zähneputzen abends und mir so, wo war eigentlich Amanda Waller zwischendurch und so. Also das ist halt sowas, was mir erst im Nachhinein dann erst wirklich aufgestoßen ist.
Mich persönlich hat es nicht gestört, weil ich finde, es wurde gut portioniert mit ihr umgegangen. Also ich finde, jede einzelne Szene mit ihr, an die kann ich mich wahnsinnig gut erinnern. Es gab mit ihr kein Füllerzeugs. Wenn sie da war, war sie meiner Meinung nach 10.000-mal diabolischer als in Teil 1. Darüber können wir gerne noch mal reden, wenn wir hier fertig sind. Und ja, ich mochte diesen Alltag, aber ich glaube, wenn man zu viel ins Büro geschnitten hätte, hätte man es auch aus der Handlung rausgenommen.
Und absolut.
Ja. Und auf der anderen Seite generell, es ist eine Figur, über die ich halt in Teil 1 so hart gelacht habe. Das war halt Rick Flagg. Der hat mir in diesem Film richtig gut gefallen. Also, er war nicht da, um zu sagen, das ist Hai, er kommt aus dem Wasser. Und ich würde aufpassen, nicht von ihm gegessen zu werden. Seine Zähne sind scharf. So, das war seine Rolle in Teil 1. Ich habe krass gelacht, jedes Mal, als er irgendwas gesagt hat. Und diesmal, generell, wurden die ein bisschen mehr gefordert und haben ein bisschen mehr Ecken und Kanten bekommen. Und das hat richtig, richtig gut funktioniert in dem Zusammenspiel.
Ja. Ohne Frage. Was ich jetzt noch, ich muss jetzt schon wieder was Negatives sagen. Ich fühle mich auch total, ich komme mir total albern dabei vor. Aber ich wollte es trotzdem auch ansprechen. Ich glaube, Yves, du hattest vorhin schon das Thema Tarantino angeschnitten. Und eine Sache, die du vielleicht damit meintest, die ich aber auf jeden Fall darunter verbuchen würde, ist das Thema mit den Zeitsprüngen. davon gibt es mir ein bisschen zu viel in dem Film. Also das passiert direkt am Anfang einer und der ist genial, weil der mit halt diesen ersten 20 Minuten halt eben dafür sorgt, dass diese ersten 20 Minuten so genial sind. Aber dann kommt es immer und immer wieder und dann sind es irgendwann nur noch so 5 Minuten vorher oder sowas, wo dann immer fragst, das ist irgendwie, da ging es mir dann teilweise so, dass ich dachte, nee, das ist nicht die beste Art und Weise, diese Szene zu diesen oder diesen Moment auszuerzählen, sondern da hätte man vielleicht lieber das ganz anders aufziehen sollen, weil dadurch halt eben auch der Schwung oder das Momentum halt verloren geht so ein bisschen, ging es mir zumindest im späteren Verlauf des Films. Wie war das bei euch?
Ich hatte es auch. Also ich reagiere ja mittlerweile, wie viele Jahre, 25 Jahre nach Pulp Fiction, total allergisch auf alles, was irgendwie nach Tarantino anmutet, was nicht Tarantino ist. Das muss dann schon sehr, sehr gut sein, dann ist es okay. Aber alles, was irgendwie so, lass mal ein bisschen Tarantino machen, denn das kotzt mich ja richtig an. Und das hatte ich hier an einigen Stellen auch. Okay. Auch dieser, sowohl bei den Zeitsprüngen, davon gab es am Anfang einige, die wirklich, vor allen Dingen, weil die am Anfang so geil funktionieren, gibt es halt nachher welche, die okay sind, die aber längst nicht diese Wirkung haben, wo ich mich dann schon frage, einfach weglassen. Genauso gibt es ein paar inszenatorische Sachen mit diesen Orteinblendungen im Bild, Überschriften, die er in die Szenerie einbaut, ja. Und sowas. Das waren so Sachen, ja, aber der versucht so viel, wenn davon eine Handvoll Sachen dann einfach mal irgendwie mir nicht gefallen. Stören tun sie mich sowieso mal überhaupt nicht. So, und wenn sie mir jetzt nichts dazugeben, also wenn du 100 Sachen ausprobierst, das dann auch einfach mal 2, 3 Sachen, weil mir jetzt, also jeder hat so andere Sachen, auf die er ein bisschen allergisch reagiert, jetzt bei mir nicht, die Trefferquote ist immer noch extrem hoch und das passiert einfach, wenn du so einen Metafilm machst.
Mir hat sogar das ganz gut gefallen, was krass ist, weil ich bin großer Tarantino-Fan und ich gebe Christoph recht, normalerweise, wenn es irgendjemand macht, der nicht Tarantino ist, bin ich der Erste, der ausflippt. Und es gab sogar, Richard Kelly hat das in einem Film versucht, der für mich Wahnsinn ist. Nicht positiver Wahnsinn, sondern negativer Wahnsinn. Und das ist Southland Tales. Und der hat dann auch diese richtigen Kapitel gehabt. Ich habe das damals gehasst. Und hier hat es mich gar nicht gestört. Ich glaube, was mich gestört hat, das kann ich sogar sagen, weil es im Trailer ist. Und deswegen, glaube ich, ist das ganz fair. Und zwar am Anfang des Films, und das sieht man im Trailer, ich glaube, deswegen ist es vollkommen fair, das reinzuhauen, sieht man die Motivation von Bloodsport und man sieht, dass er auch eine kleine Tochter hat und so weiter und so fort. Das war mir zu sehr nachgemacht von Will Smiths Deadshot und ursprünglich war ja auch geplant, dass man Idris Elba nimmt und ihn neu besetzt als Deadshot, also von Will Smiths Figur. Dann dachte man sich, wir lassen ihm die Tür offen, vielleicht hat er doch in ein paar Jahren Bock, die Rolle nochmal zu spielen. Aber das hat mich schon ein bisschen gestört, da hätte ich mir schon ein bisschen mehr was Eigenes gewünscht, weil Idris Elba spielt die Rolle klasse. Ich fand ihn super im Film und auch seine Actionsequenzen Wahnsinn, positiver Wahnsinn. Und aber das hat mich ein bisschen gestört. Und es gibt ein Gespräch, das sieht man auch im Trailer zwischen Redcatcher 2 und Bloodsport, das sehr expositionslastig tatsächlich ist, wo er sagt, na, was ist denn eigentlich mit deiner Vergangenheit? Und sie erzählt es kurz. Dann, was ist eigentlich mit deiner Vergangenheit? Sie erzählt es kurz. Ich so, dafür, dass der Film bis dato so genial gespielt geschrieben wurde und sich auch teilweise so über Klischees lustig gemacht wurde, war das dann so die harte rote Karte für mich. Ich so, okay, wenn ihr das jetzt so weitermacht, dann verliert mich der Film vielleicht. War zum Glück nicht der Fall, aber das war der kurze Augenblick im Film, wo ich so, ich weiß nicht.
Ja, also ich glaube, bei Platz, wie ist er?
Bloodsport.
Ja, also das haben die ja noch schön gebrochen, weil das hatte ich auch, da hatte ich auch kurz Angst.
Ja.
Weil es gibt dann diesen Moment, wo er im Knast sitzt und dann will er nicht mitmachen und dann wird aber seine Tochter vorgeführt.
Genau.
Und dann gibt es diesen Moment an dieser typischen Knastglasscheibe.
Ja, ja.
Und dann denkt man, oh, jetzt lernt er, dass er da irgendwie Vater sein muss und jetzt muss er mal Verantwortung übernehmen. Und dann endet das aber damit, dass die sich gegenseitig nur Fuck-Yous an den Kopf schmeißen. Vater und Tochter. Und das bricht sowas von mit dem Klischee. Und das hätte Will Smith nie gemacht, weil Will Smith ist ja das große Problem des ersten Films. Will Smith hat von Anfang an in seiner Karriere gesagt, dass er niemals den Bösen spielen wird. Und der hat sich auch bei da alles zusichern lassen. Also der, deswegen, das war ja schon irgendwie so ein Riesending, dass der eine Rolle spielt, wo Anti-Held draufsteht, selbst wenn Anti-Held nicht drin steckte. Und das macht Idris Elba hier einfach nochmal richtig.
Ja, trotzdem hat es mich ein bisschen gestört, weil das sind halt beides zwei super, super, super tolle Scharfschützen. im DC-Universum, die aus allem so ziemlich eine Waffe machen können und auch irgendwie so Rekorde feiern, wie viel sie abknallen können. Und dann haben die beide so als Driving Point die kleine Tochter. Es war mir ein bisschen zu nah dran, aber natürlich war die Szene jetzt nicht 1:1, aber das war auch so ein kleiner Moment, der mich auf jeden Fall kurz hat stutzig werden lassen. Am Ende des Tages war ich sehr glücklich mit dem, was sie aus Idris Elba gemacht haben. Und ja, du hast total recht, Will Smith in Teil 1, ich werde nie vergessen, wo ich auch im Kino lautstark gelacht habe, die wurden uns als Bad Guys versprochen. Der erste Trailer war sogar verdammt nochmal düster, okay? Der erste Trailer zu Suicide Squad von 2016. Und was ist Will Smiths Beleidigung für Enchantress in Suicide Squad? You are evil! Und ich so, ja, aber das solltest du auch sein. So, deswegen, das hat mich megamäßig gestört in Teil 1. In Teil 2 ist das alles nicht der Fall, ja.
Ich muss jetzt noch eine Szene loswerden, die ich wahnsinnig lustig finde, wo ich im Kino wahnsinnig gelacht habe. Bitte. Und zwar ist es eine mit Peacemaker. Ich habe ja vorhin schon gesagt, dass er wahrscheinlich meine Lieblingsfigur ist, auf jeden Fall eine meiner Lieblingsfiguren. Und es gibt einen Moment, der auch schon wahnsinnig super anfängt, mit wo King Shark die schlafende Redcatcher verspeisen will, weil er halt am Anfang noch nicht so richtig weiß, wie man mit seinen, wie er mit seinen menschlichen Teamkameraden und Kameradinnen umgehen soll. Und dann taucht halt Peacemaker in einer schlapprigen, engen, weißen Unterhose auf. Und da wird dann, ich weiß gar nicht, wie sagt man denn eigentlich zu dieser Art von Unterhose auf Deutsch? Wir haben den Film ja alle auf Englisch gesehen.
Feinripp, oder? Sagt man nicht
irgendwie Feinripp auf Deutsch? Liebestöter könnte man vielleicht auch
Liebestöter,
sagen.
Liebestöter, Tidy Whiteys.
Tidy Whiteys ist halt auf jeden Fall das, was in dem Original, im Original gesagt wird. Und ich bin einfach auch alleine schon, weil John Cena diese Figur so großartig spielt, bin ich halt einfach echt schon gespannt auf diese Peacemaker-Serie, die ja dann auch von James Gunn geschrieben und teilweise selbst inszeniert ist. Und wenn das auch nur ansatzweise so gut weitergeht, ob das dann halt auch in Serienformat funktioniert, muss ich natürlich auch erst zeigen. Aber ich bin da eigentlich sehr, sehr zuversichtlich, auch gerade nach diesem Film. Gut, ich weiß nicht, habt ihr noch irgendwie was? Sonst würde ich jetzt mal dann so langsam zu dem Spoiler-Teil umschwenken. Wollt ihr noch irgendwas loswerden?
Let's go for it.
Was heißt Spoiler-Teil?
Also, dass wir jetzt mal noch über das Finale reden und über die Post-Credit-Szene, die wir dir noch erklären müssen. Und vielleicht auch, ich weiß nicht, also ob wir dann noch mal genauer auf den Anfang eingehen wollen, das können wir uns ja...
Naja, ich glaube, wir könnten ja noch mal allgemein über die Action reden.
Gut.
Ja. Weil ich glaube, da brauchen wir auch noch keine Spoiler und dann können wir direkt auf die Post-Credit-Szene. Mhm. Weil ich meine, dass wir sind ja in dem Teil jetzt, wo wir sagen, was im Trailer vorkommt. Mhm. Und die ersten 20 Minuten sind jetzt, ohne zu sagen, wie das alles ausgeht, aber die ersten 20 Minuten sind quasi 1:1 der Soldat James Ryan mit Superhelden.
Ja, so ein bisschen.
Nee, nicht so ein bisschen. Das ist 1:1 der Soldat James Ryan mit Superhelden. Inklusive durchlöcherter Körper und zerrissener, was weiß ich. Also da liegen irgendwann ganze Strände voller Körperteile und Blut und alle sind mehr oder weniger zerfetzt. Und da geht's richtig ab. Mhm. Das ist halt einfach fantastisch inszeniert.
Ja. Ich war, also meine Kinnlade war ganz, ganz, ganz weit unten nach dieser Eröffnungssequenz. Also es geht heftig los. Ich dachte mir schon, dass etwas Ähnliches passieren würde. Ich dachte nicht, dass es auf so eine Art und Weise passieren würde. Und erneut, da kann sich Deadpool nochmal eine Scheibe abschneiden, weil Deadpool hat ja auch ein paar kreative Tode und so weiter. Das ist nicht das Gleiche. Und ja, es ist halt sehr witzig, wenn man sich jetzt so rückblickend anguckt. Das eine, was man sagen kann, und wie gesagt, absolut nicht detailliert, es ist im Trailer und James Gunn sagt es und alle sagen es in jedem einzelnen Video, don't get too attached. Ist eine sehr faire Tagline. Also zu sagen, gewöhnt euch nicht zu sehr an die Figuren. Fand ich passend, fand ich witzig, war eine Ansage. Und ich hasse nichts mehr, als wenn man sagt, ja, ich bin so heftig und zieh das durch. Und dann ziehst du es nicht durch. Hm.
Das kann man James Gunn auf keinen Fall vorwerfen. Nö. Für mich sind es vor allem zwei Action-Szenen, die auch so inszenatorisch für mich herausragen. Und das sind beides auch relativ früher, würde ich mal sagen, zumindest relativ, ja doch, kann man schon sagen. Also die eine ist, die hat, glaube ich, Christoph auch in seiner Kritik erwähnt, überfällt das Suicide Squad ein Dorf, wo sie dann alle abschlachten. Und das passiert halt dann in so wirklich langen, langen Einstellungen und Peacemaker und Bloodsport, also die Figuren von John Cena und Idris Elba, die machen daraus so einen Schwanzvergleich, Wettkampf, wer jetzt der krassere und geilere Killer ist. Und das ist einfach erstens unfassbar lustig und zweitens halt auch einfach wahnsinnig gut inszeniert mit so wirklich, wirklich langen ununterbrochenen Kamerafahrten in langen Einstellungen gedreht und hat auch wirklich einfach mit wirklich irrer Gewalt, wo man einfach nicht fassen kann, wie sie das alles, und du hast es, glaube ich, Yves ja vorhin schon angesprochen, auch mit größtenteils praktischen Effekten und ohne Hilfe von Computern halt irgendwie eben inszeniert haben. Wahnsinnig gut. Und dann gibt es später noch eine
andere Szene. Ja, aber warte mal, nämlich, weil ja, da können wir noch mal ein bisschen was zu sagen, weil ich meine, das ist ja nicht nur ein Dorf, wo die alle abschlachten. Das ist ein Dorf, in dem fast alle schlafen. Mm. Und sie schlachten die und dann tänzelt der Peacemaker an den schlafenden Feinden vorbei.
Und schlachtet die
ab. Und er sticht mit seinem Dolch nicht einmal in die Reihen. 20. Sondern so 20 Mal und dann kommt der nächste direkt.
Ja, ja, ja. Das also es war sehr witzig. Es war perfekter, düsterer Humor, den man da umgesetzt hat.
Dann geht es natürlich noch böser weiter, aber das verraten wir
natürlich nicht. Ja. Also was nach dieser Szene kommt, was da so ein bisschen der Twist ist, ich musste sowas von lautstark lachen, aber ja. Aber es hat gepasst. Das ist dieser James Gunn-Humor, den es in Guardians of the Galaxy nie geben wird.
Genau, den es halt eben auch im ersten halt nicht gab, wo wir halt eben schon gesagt haben, ich meine, Will Smith hätte halt bei so einer Szene nie mitgemacht, ne, weil er
auf
halt
keinen
eben
Fall
viel zu sehr auf sein Saubermann-Image bedacht ist. Und ja, die zweite Szene, das ist auch mit Peacemaker, da kämpft er gegen eine andere Figur, das verrate ich, möchte jetzt nicht verraten, gegen wen. Und da hatte es war so ein Moment, wo ich auch dachte, das ist wirklich mal ein genialer inszenatorischer Kniff oder ein schöner Einfall. Wenn man, der hat ja so einen spiegelnden Helm auf, der Peacemaker. Der hat wirklich so chromglänzend. Und ich glaube, der wird auch in einer Szene irgendwie als halbe Toilettenschüssel oder sowas bezeichnet, weil die sich halt auch immer gegenseitig übereinander lustig machen. Und man sieht dann jedenfalls bei diesem Kampf, fährt die Kamera so langsam um diesen spiegelnden Helm rum und man sieht den Kampf quasi nur als Spiegelbild für einen kurzen Moment. Und das fand ich wirklich auch so, davon gab es auch noch eine Handvoll anderer Momente und sowas, wo ich auch wirklich, also Christoph hat das, glaube ich, vorhin auch schon gesagt, James Gunn ist jetzt auch nicht immer der beste Regisseur in Hinsicht auf seine Inszenierung, aber da gab es auf jeden Fall einige Momente, die mir echt gut gefallen haben.
Ja, war für mich auch absolutes Highlight, diese Szene, die du meinst. Ich weiß ganz genau, welche du meinst. Welche Action-Szene ich auch toll fand, war dann tatsächlich, obwohl ich da auch Christoph recht gebe, den Plot an sich, der hat sich dort ein wenig gezogen. Das war der Harley Quinn-Plot. Aber er ist halt in einer sehr, sehr wahnsinnigen Action-Sequenz gebündelt, die ich wirklich nicht missen wollen würde. Und ja, ich habe auch das Gefühl, von all den drei Filmen, trotzdem, die wir hatten, war das für mich die authentischste Harley Quinn. Ich war kein Fan von Birds of Prey, muss ich sagen. Und ich war auch gerade kein Fan davon, wie sie geschrieben wurde. Sie war für mich ein Mix aus Jack Sparrow und Deadpool. Das hatte für mich nichts mit Harley zu tun. Und hier hatte ich am meisten dieses klassische Harley-Gefühl, aber mit dem R-Rating, das eine Batman The Animated Series damals nicht haben durfte. Und deswegen, ja, und allein erneut sie in Rot-Schwarz sehen zu dürfen, kommt schon, packt eure Figuren in die Klamotten, mit denen wir sie kennen. Ich find's cool.
Ja, und sie hat hier wirklich wieder dieses vollkommen unausrechenbare.
Voll.
In ihrem eigenen Film, den sie ja selbst tragen musste, war sie dann doch die klassische Heldin und wusste man schon, was sie macht. Und hier ist sie wieder völlig die Loose Cannon. Man kann überhaupt nicht vorhersehen, ob sie in der nächsten Szene was Gutes, was Böses oder was total Wahnsinniges
macht.
Deswegen, das trägt so ein bisschen dadurch. Hm. Wobei ich dann muss dann sagen, also ich habe den Showdown vor allen Dingen geliebt. Also hat man sieht man auch schon im Trailer, ne? Es geht um diesen gewaltigen
Seestern.
Quasi so ein Kaiju, also wie Godzilla oder King Kong oder so. Also die Größenordnung und es ist einfach ein Seestern. Hm. Und man denkt sich, jeder andere Regisseur hätte daraus so einen Wegwerf-Gag gemacht und dann den Showdown eigentlich was anderes gemacht. Und der zieht das über 20 Minuten durch, zerstört die halbe Stadt. Ja. Und auch diese ganzen, wie sie den dann besiegen, das ist mal nicht so ein dämlicher Gag, sondern da haben die sich noch richtig was einfallen lassen, wie man denn bitteschön einen gigantischen Seestern besiegen kann. Ich hatte da so einen Spaß mit. Und wenn ich da an die anderen James Gunn Finals zurückdenke, das von Guardian 2 fällt mir nicht mehr ein, das von Guardian 1 ist halt dieses abstürzende Raumschiff, was mich nicht die Bohnen interessiert hat.
Hey, in Guardians 2 hatten wir zumindest kurz die Pac-Man-Sequenz, die ich nicht vergessen werde. Aber ja, ich muss sagen, für mich war trotzdem die Nummer mit dem Kaiju zum Schluss von allen Action-Sequenzen das lahmste, aber dafür, dass es erneut eine CGI-Schlacht zum Finale gegen irgend so ein großes Vieh ist, war es von all den Malen, an die ich jetzt denke, die beste. So mit Abstand die beste. Und da mochte ich's. Ich mag es auch, dass in diesem Film die unterschiedlichen Fähigkeiten und Expertisen des Teams so richtig vorankommen, auch in den Action-Sequenzen. Ich meine, das sieht man auch im Trailer. Polkadot-Man schmeißt wirklich mit Polkadots. Und das ist toll.
Und
das
ist eine ziemlich mächtige Waffe sogar.
Ziemlich mächtige Waffe, ja. Also, das war ziemlich cool. Man sieht ja auch ganz kurz die Szene, wo Ratcatcher 2 komplett überall Ratten um sie rum sind. Und genau sowas will ich sehen. Ich habe mich so geärgert, dass man in Suicide Squad 1 nicht einmal sieht, wie Killer Croc jemand ist. So, nicht einmal. Und die haben sowieso gegen die hier die Monsterpatrouille aus Power Rangers da gekämpft im ersten Film oder was auch immer das sein soll. Das war mich diesmal wesentlich besser gelöst.
Ja, aber dabei ist es ja eigentlich, ich meine, wir sind jetzt ja schon so klammheimlich so ein bisschen in den Spoilerteil eingeschwenkt, wobei man sagen muss, Starro wurde ja in den Trailern schon mehr als deutlich angedeutet. Ich glaube, James Gunn hat ihn sogar auch schon benannt.
Ja.
Und das ist jetzt also kein großer Twist, das irgendwie zu verraten, dass es halt am Schluss sich ja dieser Riesenseestern da herausstellt, dass das die Geheimwaffe ist, um die es die ganze Zeit ging. Und es ist so ein bisschen, ich fand das ganz interessant, weil es ja tatsächlich eine ähnliche Konstellation eigentlich wie im ersten Film, wo das ja häufig kritisiert wurde, dass das Suicide Squad gegen einen eigentlich viel zu mächtigen Gegner angetreten ist und halt, wo sie eigentlich keine Chance haben mit ihren Schusswaffen und Baseballschlägern und so. Und hier zeigt sich aber eben, dass man halt auch daraus was machen kann, wenn man das dann halt eben richtig umsetzt und wenn man dann sozusagen die Figuren richtig gut miteinander agieren lässt, braucht man auch keinen Blue Sky Beam und keine komischen Traumsequenzen, so wie halt am Ende von Suicide Squad vom ersten, sondern kann es halt einfach wirklich, dann können halt einfach eine Handvoll nicht besonders mächtiger Superschurken und Superschurkinnen irgendwie diesen Riesenseesterner zu Fall bringen. Also das fand ich schon ganz interessant.
Ja, im ersten Teil hat es von der Handlung auch null Sinn ergeben. Hier, das wissen wir schon durch den Trailer, es gibt eine sehr, sehr secret, top secret Mission, wo sie natürlich diese Expendables da reinhauen und sagen, hier 10 Jahre von eurer Haftstrafe weniger oder ja, euch geht's an den Kragen. Deswegen ergibt das hier wesentlich mehr Sinn, weil es so eine secret Mission ist. In ja. Suicide Squad 1 wird die Enchantress böse und haut alles kaputt und jeder weiß davon Bescheid. Jeder weiß, da können sie auch Superman dann anrufen. So. Und ja, da können sie sagen, okay, wir haben Harley Quinn, die ist verrückt und hat einen Baseballschläger, oder wir haben Superman. Den rufen wir wohl an. So. Aber hier hat das wesentlich mehr Sinn ergeben, warum diese Leute und warum man da so auf Figuren setzt, die man wirklich unter den Bus werfen kann, wenn es nicht mehr läuft und so weiter und so fort. Das hat für die Handlung hier wirklich Sinn ergeben.
Ja. Eine Sache aber noch, die mir so ein kleiner Wermutstropfen, den ich mit Starro tatsächlich habe, ist, und das fand ich ein bisschen schade, er wird tatsächlich so eingeführt fast, als wäre er eine Figur, die man bemitleiden, oder S, weiß nicht, was da das richtige Geschlecht ist, eine Figur, die man bemitleiden müsste eigentlich, weil er halt eben da eigentlich ein Gefangener ist, und mehr oder weniger. Er wird da gefangen gehalten und gefoltert und für Experimente missbraucht. Und dann wird er halt am Schluss dann aber trotzdem so quasi der klassische Bösewicht, den man halt dann noch am Schluss noch überwinden muss, oder der klassische Endgegner, den man noch überwinden muss. Und ich weiß nicht, wie man das jetzt genau hätte lösen können oder sowas, aber ich fand es eigentlich ganz spannend, dass es zwischendurch fast so ein bisschen so wirkt, als wäre es auch einfach eine Option gewesen, ihnen zu sagen, ja, wir befreien dich jetzt und lassen dich einfach davonfliegen ins Weltall, wo du herkommst.
Oh, wie süß.
Aber das wollte er ja nicht.
Das wollte er gar nicht. Deswegen, also für mich persönlich, da muss ich ja hart widersprechen, diese ganzen experimentellen Szenen und dass das Viech halt mega böse ist. Weißt du, woran mich das erinnert hat? Mich hat das an den ersten Independence Day erinnert, wo die Regierung sich einen dieser Viecher geschnappt haben und der sich dann sogar ein Wissenschaftler sich da schnappt, wirkt und da irgendwie durch irgendwie eine Message durchgibt. Erinnerst du dich noch an Independence
ja,
Day 1?
Ja, ja, ja.
Ja, genau, daran hat mich das erinnert. Also es war nicht nach dem Motto, oh nee, es tut mir aber das kleine Alien leid, es ist vielleicht doch nur ein missverstandener E.T. Ich so, nicht in dem Fall. Und deswegen, es war schon sehr klar eine böse Macht. Und die Tatsache, dass es anfangs noch hinter Gittern ist, verrät uns ja, wenn das Ding raus ist, macht das alles kaputt. Also ich hatte nie das Gefühl, dass es eigentlich nur eine Umarmung braucht.
Also ich hab das so ein bisschen wie bei Julius gehabt, aber ich muss halt sagen, dass ich diesen Widerspruch gut finde. Mhm. Also selbst wenn wir sagen, okay, wir haben so einen Bösewicht, der eigentlich auch ganz niedlich ist. Aber ich meine, wir reden hier vom Suicide Squad.
Yeah. Das war für mich nicht King Kong.
Dann blasen die den halt weg.
Das war für mich nicht ein Äffchen, das das gegen seinen Willen da irgendwie hingeschleppt wurde. Es war für mich ein Wesen, das so oder so eventuell böse Absichten gehabt hätte und jetzt nur noch pissiger ist als ohnehin schon.
Ja, so. Also, das ist einer von den Punkten auch, wo ich mal gespannt bin, wie ich mir das beim zweiten anschauen, wie ich das da erlebe. Aber auf jeden Fall hatte ich jetzt beim ersten Durchgang irgendwie schon das Gefühl, dass die wirklich Bösen sind eigentlich die,
auf
die,
jeden Fall.
Die Sauer da Amis, gefangen gehalten
die haben. Die Amis sind die wirklich Bösen.
Genau, gut, das ist meine, ja, das wird in dem Film dann auch relativ deutlich unterstrichen.
Peacemaker.
Also wenn jetzt Christoph gerade schon das Stichwort Peacemaker in den Raum gestellt hat, nochmal, ein weiteres Mal, würde ich sagen, kommen wir zur Post-Credit-Szene, oder?
Aber das ist jetzt ein fetter Spoiler. Ich glaube, da muss er eine ganz, ganz fette Spoiler-Warnung aussprechen, weil, ja, allein wie sich die Handlung so entwickelt und deswegen, dass es da noch eine Post-Credit-Szene gibt, ich glaube, ganz, 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 ganz fette Spoiler-Warnung.
Ich weiß auch gar nicht, warum ich vorhin gesagt habe, dass mir die jemand erklären muss, ist, dass ich sie vergessen habe.
Okay, sie ist
so. Und jetzt ist sie mir wieder eingefallen. Und ich habe sie jetzt wieder vor meinem inneren Auge. Und ich muss sagen, als jemand, der keine Ahnung hat, was willst du denn da erklären? Das ist doch total offensichtlich. Die ist halt da. Und jetzt wissen wir alle, wie es weitergeht.
Nee, es verrät uns schon ziemlich was in Bezug auf, was uns noch erwarten wird und wann es spielen wird, weil da wurde ja lange hin und her.
Ach so, okay, dann wisst ihr wieder mehr als ich. Dann erzähle ich sie. Also Achtung, Spoiler. Ich erzähle sie jetzt. Dann gehe ich und dann könnt ihr über den Rest quatschen, weil der interessiert mich nicht.
Okay.
Ja, also, weil das ist mir zu Inside Baseball. Können jetzt unsere Zuhörer auch machen, wie sie wollen. Also DC-Fans dranbleiben, normale Menschen wie ich, bis nächste Woche. Leinwandliebe, wie heißt das?
Nein, das geht gar nicht darum. Es geht echt um alles, was man spekuliert hat, was James Gunn so von sich gegeben hat. Deswegen ist es gar nicht so basierend auf Comics, was jetzt nötig ist.
Okay, vielleicht bleibe ich doch
sitzen. Du musst sitzen bleiben. Das hat gar nichts
zu tun. Okay, also die Abschlussszene ist folgendermaßen.
Also wir müssen erstmal noch glaube ich, kurz erzählen, was vorher passiert.
Nee, das ist ja wichtig und wichtig für die Abschlussszene. Für die Abschlussszene ist, alle glauben, Peacemaker ist tot. Abschlussszene ist, er wacht im Krankenhaus wieder auf und ist doch wieder alle.
Ja,
und dann kommen die Goons von Amanda Waller, also diese Schreibtischleute. Mhm. Und die haben offensichtlich inzwischen, entweder haben sie den Laden übernommen oder sie haben ihren eigenen Laden aufgemacht. Auf jeden Fall sind das jetzt die neuen Operatives von Peacemaker. Und die werden dann wohl auch wahrscheinlich, liegt hauptsächlich daran, dass die sich Viola Davis nicht für eine HBO-Serie leisten konnten, aber die werden jetzt quasi die Einsatzleitung übernehmen für die Serie, die dann im Frühjahr nächsten Jahres kommen soll.
Ja, und viele haben nämlich spekuliert, dass die Peacemaker-Serie ein reines Prequel sein wird.
Es wurde nicht nur spekuliert, sondern es wurde tatsächlich sogar so angekündigt.
Genau. Und da wurden wir hart getrollt, weil der Film suggeriert uns ganz hart, dass Peacemaker gegessen ist. So, ganz hart. Und ist ganz witzig, weil wir durften ja mit James Gunn sprechen, Julius. Und das Witzige ist, da hat James Gunn selbst gesagt, auf der einen Seite hasst er sich sogar dafür, dass es diese Post-Credit-Scene gibt, weil er glaubt krass daran, wenn er eine Figur tötet, dann heißt das auch was. Und bedeutet was, muss was bedeuten. Und er hasst Cheap-Tricks, um eine Figur zurückzubringen. Und das macht er nie. Und deswegen trennt er auch ganz krass zwischen Baby Groot, dem Groot, den wir verloren haben mit Guardians 1. Deswegen kommt auch Yondu nicht zurück. Und es gibt andere Figuren, die man in diesem Film verliert, davon geht man aus. Aber den hat er zurückgebracht und das liegt wirklich nur an der Serie. Ansonsten, er meinte, im Drehbuch war der für ihn eigentlich schon tot. Das ist das eine Mal, dass er diese Regel bricht. Und das verrät uns, dass diese Show, die uns jetzt erwarten wird, wird eine Fortführung von Peacemakers Abenteuern oder Einsätzen oder Massenmord nach oder alles zusammen und das alles nach den Ereignissen von The Suicide Squad. Das heißt, wir kriegen jetzt nicht so eine Prequel-Story à la Black Widow, so das war das eine Ereignis in seinem Leben, das euch eventuell noch gejuckt hat. Nein, das ist was anderes. Und das finde ich auf der einen Seite cool. Auf der anderen Seite, ich muss sagen, die Serie kann cool werden. Ich glaube, dass sie wirklich sehr viel Potenzial hat. Aber ich hätte es auch stark gefunden, wenn man da einen Schlussstrich gezogen hätte, weil ich James Gunn recht gebe, dass sowas was bedeuten muss.
So. Und vor allen Dingen, das Problem, was er hat, ist, dass er quasi so diesen kleinen, wo das jeder akzeptiert, dass er es einmal macht, macht er ja 3 Minuten vorher. Weil er bringt 3 Minuten vorher Wiesel zurück, der am Anfang vermeintlich
stirbt. Stimmt,
das ist und das ist so dieses, wo man sagt, klar, da machen wir mit, wir wollen alle mehr von Wiesel sehen.
Aber wir wollen
alle mehr Wiesel haben und dann sind wir alle happy und dann macht er das 3 Minuten später einfach nochmal.
Aber bei Weasel ist es halt vollkommen okay, weil Weasel ist eh einfach ein einzelner genialer Gag. So, ein einzelner genialer Gag. So, mehr kann man über Weasel nicht sagen, aber Weasel ist ein großartiger Gag und jedes Mal, wenn auch seine komischen Geräusche da aus seinem Mund kamen, ich musste krass lachen. So, man wusste auch nicht, weiß er überhaupt, wer er ist, was er ist? Ist der einfach bekloppt? So, finde ich mega. Ich meine, man sieht ja schon im Trailer, dass er eine Scheibe leckt. Und das fand ich super. Und da hat es mich nicht gestört. Da habe ich sogar heimlich so ein bisschen drauf gehofft, dass man sich da noch einen Gag erlaubt. Weil jedes Mal, wenn dieses Ding irgendwie Gesprächsthema wurde, war es eigentlich nur ein Setup für eine Punchline. Und deswegen hat es sich sehr mit dem Film geglichen. Das mit Peacemaker. Jetzt muss die Serie gut sein. Sag ich so, jetzt muss die Serie wirklich sehr gut sein, wenn man uns diesen Moment genommen hat.
Ja, man kann auch einfach gehen, wenn der Abspann losgeht.
Ja, und sich einreden, die Serie gibt's nicht.
Okay, ja, ich glaube, das war unser Podcast zu The Suicide Squad. Christoph, Yves, vielen Dank, dass ihr mich hier unterstützt habt heute.
Danke dir, dass ich da sein durfte.
Immer wieder sehr gerne. Und dann glaube ich, weiß jetzt nicht genau, was ich jetzt alles sagen muss am Schluss. Ich bin da nicht so versiert für
du musst das mit, ich kann auch die Adresse nicht. Ich weiß die doch nie.
Leinwandliebe@filmstarts.de. Kritiken, Wünsche, Anmerkungen, alles, was ihr zum Podcast los
wollt. Ja, die Kritiken lassen wir mal bleiben, bis Sebastian wieder da ist. Also jetzt nette Sachen.
Nur nette Sachen an
leinwandliebe@filmstarts.de. Sonst kommt der nicht wieder.
Genau, jetzt bin ich beleidigt.
Du hast gerockt. Du hast das gerockt.
Dankeschön. Nächste Woche wieder mit Sebastian. Und macht's gut. Genau. Geht immer schön ins Kino.
Nicht direkt deabonnieren. Sebastian kommt wieder.
Ich fand das, Julius, du hast das toll gemacht. Sorry. So. Darf ich auch mal Applaus? So.
Danke, warte. Danke.
So. Ja, dann.
Ciao.
Ciao.
Leinwandliebe und Sebastians 5 Minuten sind Filmstarts-Podcasts der Webedia GmbH. Moderation und Schnitt Sebastian Gertschikow, Produktion Tobias Meyer, Monique Stibbe und Nina Becker. Die Songs Take a Chance und Easy Jam im Intro und Outro kommen von Kevin McLeod. Die Links zur Musik und zur Lizenz findet ihr in den Shownotes.